Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Letzte Woche, Mittwoch, 9. September 2020.
Eine Katastrophe für die Menschen, ein Desaster für die Politik. Der Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria macht Tausende obdachlos und stellt drängende Fragen an die EU. Tausende Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos haben jetzt auch ihr notdürftiges Dach über dem Kopf verloren. Das völlig überfüllte Flüchtlingslager Moria ist vergangene Nacht zu großen Teilen abgebrannt. Die Flammen waren an mehreren Stellen ausgebrochen.
Um 22 Uhr am Dienstagabend sehen Augenzeugen die ersten Flammen. Innerhalb von Minuten brennt es lichterloh im Camp Moria. Es bricht Chaos aus. Es ist kaum noch etwas zu retten. Die Menschen versuchen nur zu entkommen. Am Morgen ist Europas größtes Flüchtlingslager fast völlig zerstört. Die griechische Regierung verhängt den Ausnahmezustand über die gesamte Insel Lesbos. Die 12.600 Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, Syrien und dem Irak haben durch den Brand den letzten Rest, den sie hatten, verloren. Woher Nahrung bekommen? Woher Wasser? Wo schlafen? Ganz zu schweigen von den sanitären Umständen. Das ist jetzt 9 Tage her. Wie ist die Situation im Moment? Das habe ich den grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt gefragt, der sich schon lange in Moria engagiert und der derzeit auf Lesbos ist.
Es ist so, dass wir eigentlich eine erschreckende Situation vorfinden. Nicht nur, weil sich diese riesige Brandkatastrophe ereignet hat, 13.000 Menschen, die vor einer Woche obdachlos wurden, sondern weil es offenbar so zu sein scheint, dass man jetzt eine Kollektivstrafe anwendet. Hilfsorganisationen wird es sehr schwer gemacht, Essen zu verteilen. Die ärztliche Versorgung ist sehr schlecht bei den Menschen, die hier auf der Straße leben. Und es gibt zwar ein neues Camp, aber in Zeiten einer globalen Pandemie ist dort Infektionsschutz nicht wirklich möglich. Die Menschen werden dort auch sich nicht frei bewegen können. Und es ist völlig unklar, wie lange noch viele tausend Menschen hier auf der Straße leben müssen.
Das heißt, es gibt immer noch viele Flüchtlinge, die nicht genug zu essen und zu trinken haben und auf der Straße übernachten?
Genau, und es ist auch so, dass eben viele natürlich von dem Brand auch geschädigt sind. Es gibt Menschen mit Brandverletzungen, die nicht richtig versorgt werden. Es gibt ärztlichen Versorgungsmangel. Viele sind ja psychisch krank geworden in dem Camp. Das ist ja so, dass man dort auch schon jahrelang teilweise gelitten hat und die Leute eine Betreuung brauchen. Die war schon im Camp Moria nicht sichergestellt, aber jetzt ist sie wirklich erschreckend. Es sind viele Leute, die nicht das Nötigste als Antwort auf diesen Brand von der Regierung hier bekommen, sondern die im Wesentlichen dann für diesen Brand verantwortlich gemacht werden, statt klar zu nennen, dass das eben hauptsächlich die Opfer dieser Brandkatastrophe sind.
Nun wird schon seit etlichen Tagen von der griechischen Regierung begonnen, ein provisorisches Zeltlager zu bauen. Wollen, müssen die Menschen dort leben? Müssen sie dort rein und kommen sie auch wieder raus, wenn sie wollen?
Sie werden dort rein müssen und sie werden dort erstmal nicht wieder rauskommen. Das ist so, dass wir auch mit vielen Geflüchteten gesprochen haben. Sie fragen immer wieder, sollen wir in das neue Camp oder nicht? Wir wollen nicht eingesperrt werden. Was haben wir eigentlich verbrochen? Was haben wir falsch gemacht? Es ist ja so, dass hier eben viele Leute sehr lange schon in ihren Asylverfahren hängen, die Strukturen völlig überfordert sind und die Geflüchteten auch wissen, dass es große Spannung auf der Insel gibt, dass es gefährlich ist, hier auf den Straßen herumzulaufen. Es gab schon diverse Übergriffe. Gewalttätige Übergriffe, bei denen Geflüchtete verprügelt wurden. Also die Gesamtsituation ist einfach schlecht und jetzt ein neues Camp aufzubauen, in dem man die Leute einsperren will, ist ein falsches Signal an die Insel, ist aber auch insgesamt strategisch, finde ich, eine ziemlich absurde Situation, jetzt nach diesem Brand nicht zu schauen, wie können wir solche Situationen in Zukunft verhindern, sondern im Gegenteil, möglichst schnell ein Camp aufzubauen, das dann noch schlechtere Infrastruktur hat als Moria.
Zum Thema schlechte Infrastruktur. Ich habe heute auf Twitter gelesen, dass in diesen großen weißen Zelten, die da gebaut werden, dass da gar kein Boden drin ist. Das heißt, die Menschen liegen dort auf dem blanken Stein.
Genau, und wenn es schlechteres Wetter gibt im Herbst, ist es hier durchaus so, dass es auch Starkregen geben kann. Dann liegen sie da wahrscheinlich nicht im Stein, sondern im Wasser. Und wir müssen uns auch klar machen, dass wir das Coronavirus haben. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass in großen Massenzelten Leute eingesperrt werden. Also wir wissen ja inzwischen nun auch, ohne uns jeden Tag intensiv als Virologen mit dem Thema zu beschäftigen, dass Massenveranstaltungen eigentlich nicht richtig sind, wenn man die Ausbreitung dieses Virus verhindern will und dass man die Menschen diesem Coronavirus, dem Wetter, der Gesamtsituation so schutzlos ausliefert, statt ihnen wenigstens erstmal eine würdige, kurzfristige Unterbringung zu geben, bis die politischen Debatten geführt wurden. Das halte ich für verantwortungslos, weil sich ja im Umgang mit diesen Menschen nicht nur zeigt, wer sind diese Menschen, sondern eigentlich auch, wer sind wir.
Und es waren ja 35 Flüchtlinge aus dem Lager Moria, die vor dem Brand positiv auf Corona getestet wurden. Weiß man, wo sie sind, und wird es jetzt neue Tests geben und wird vor Ort jetzt die Bevölkerung, die in dieses neue Zeltlager sozusagen buxiert wird, getestet?
In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, wo sind diese 35 Menschen, haben sie sich versteckt, die sind vielleicht auch nur von dem Brand geflohen. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass diese 35 positiven Fälle herauskamen, weil man 2000 Menschen von 13.000 Menschen getestet hat. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es noch deutlich mehr unentdeckte Fälle gibt, und es zeichnet sich jetzt auch ab, dass in den Tagen der Obdachlosigkeit sich dieses Virus schon ausgebreitet hat. Es ist so, dass am Eingang zum neuen Camp auf Corona getestet wird. Es gibt dort einen Schnelltest und es kommen dann eben die Leute, die negativ getestet sind, in das Camp. Die positiv getestet werden, werden isoliert. Aber ein System, in dem man eigentlich davon ausgehen kann, dass sich viele erst in den letzten Tagen in der Obdachlosigkeit infiziert haben, also man das Virus noch gar nicht nachweisen kann, funktioniert ja nicht, um es aus dem Camp fernzuhalten. Also da setzt man das Symbol, ja, wir wissen ja, es gibt dieses Virus. In der Praxis führt diese Strategie wahrscheinlich zur Durchseuchung dieses geschlossenen Lagers, und das ist nicht nur unvernünftig, unverantwortlich, sondern es ist auch ehrlich gesagt eine menschenfeindliche Strategie, die man nirgendwo anders auf der Welt so erlebt.
Und wenn wir davon sprechen, dass am Eingang dieses neuen Zeltlagers getestet wird, wie muss man sich das praktisch vorstellen, wer da jetzt reingeht? Gehen die Menschen da freiwillig rein? Werden sie mit irgendwelchen Vorteilen gelockt oder werden sie auch richtig gezwungen, dort reinzugehen? Denn das Interesse der griechischen Regierung muss ja sein, die Leute wieder in das neue Lager zu bringen, oder?
Genau, und auch dort ist es so, man sagt, also wenn ihr nicht ins neue Lager geht, dann kriegt ihr kein Essen, deswegen wird auch der Zugang für Hilfsorganisationen zu den Obdachlosen eingeschränkt. Man versucht eben, die Menschen quasi aushungern zu lassen, damit sie sich einsperren lassen, um etwas zu essen zu bekommen. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt nur hier junge, starke Männer sind, die vielleicht auch mal eine Woche mit weniger Essen klarkommen, sondern 62% der Einwohnerinnen und Einwohner von Moria sind Familien gewesen, 33% Kinder, viele Kleinkinder auch. Wenn man ein Kind hat, es gab jetzt eine Geburt auf der Straße, dann hat man natürlich auch ein Interesse daran, dass es wenigstens etwas ärztliche Versorgung gibt. Und da gehen einige Menschen dann, man könnte es freiwillig nennen, aber man könnte auch sagen, unter dem Zwang, dass sie völlig der Natur dieser Gewalt, den Krankheiten ausgeliefert sind, also werden sie quasi auch gezwungen, ins Camp zu gehen. Und es wird in den nächsten Tagen auch so sein, dass die Menschen von der Polizei in dieses Camp gedrängt werden. Es gab schon Bewegungen, die dann ja mit Tränengas so erzeugt wurden, dass man einen Teil auf der Straße mit Tränengas eingenebelt hat. Ganz schlimme Bilder, Kinder, die, wie das ja auch lebensgefährlich ist, dieser Tränengasnebel, die dann wegrennen müssen, schreien. Das werden noch unschöne Szenen in den nächsten Tagen, und es ist ja auch absehbar, dass auf der Insel hier die Spannung so zunehmen, dass man auch damit rechnen muss, dass dieses neue Camp entweder von außen angegriffen wird oder die Menschen, die dort drin sind, irgendwann sagen, also wir haben nichts mehr zu verlieren, wir haben jetzt alles verloren und wir wollen nochmal ein Zeichen setzen oder was auch immer. Also die Gefahr, dass es dort wieder zu einer Katastrophe kommt, ist auch akut sehr groß.
Sie haben jetzt mehrfach von den Spannungen auf der Insel gesprochen. Geht es da zum einen um das Bemühen der Bevölkerung des ehemaligen Lagers Moria, die Insel zu verlassen? Und geht es aber auch um den Konflikt zwischen den Bewohnern von Lesbos und den Flüchtlingen, oder?
Es ist ja so, dass die europäischen Mitgliedstaaten seit 2015 nicht geschafft haben, ein System in Europa zu schaffen, in dem man doch zumindest mit ein paar hunderttausend Menschen, die regulär im Jahr ankommen, dann so umgehen kann, dass es rechtsstaatliche Verfahren gibt, dass alles gut organisiert ist, menschenwürdig ist. Das haben die europäischen Mitgliedstaaten nicht nur versäumt, sondern sie haben da eigentlich versagt. Sie haben Griechenland allein gelassen. Griechenland hat aber auch die griechischen Inseln allein gelassen. Und diese Situation, in der die Menschen auf der Insel schon lange sagen, ja, wir würden gerne helfen, aber es ist nicht möglich, auf dieser Insel die europäische Migrationspolitik alleine zu gestalten. Wir haben selber wirtschaftliche Probleme. Die Nachrichten, die von der Insel Lesbos immer um die Welt gehen, ist, obwohl es eine wunderschöne Insel ist, natürlich führt das auch dazu, dass der Tourismus hier nicht besonders stark ist momentan. Also dieser Konflikt, wo man die Ärmsten der Gesellschaft gegen die Geflüchteten ausspielt seit Jahren, dauert schon viel zu lange und das führt auch bei einigen zu Radikalisierung, wirklich gewalttätigen Übergriffen, auch bewaffneten Übergriffen. Es gab ja schon Schüsse auf Geflüchtete. Und diese Situation muss man einfach, wenn man politischer Entscheidungsträger ist, auch einbeziehen. Man kann hier nicht einfach ein neues Camp bauen. Das führt zu Pogrom.
Wir haben ja in Deutschland seit Tagen eine heftige Wer-hilft-nun-den-Flüchtlingen-und-wie-Debatte. Hören wir die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestern vor der Presse.
Es sind 1.500 Personen in Familien mit Kindern, die jetzt von allen Inseln in Griechenland geholt werden. Und damit wird Entlastung überall möglich sein. Die Situation in Moria wird dadurch auch Entlastung erfahren.
Trotz vielfacher Bemühungen durchs Kanzleramt, durchs Ministerium, schriftlich, mündlich, es bewegt sich bei keinem EU-Mitgliedstaat etwas, können Sie nur entscheiden, Sie machen gar nichts. Oder Sie machen eine verantwortbare Lösung, die sicherstellt, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt.
Herr Marquardt, was halten Sie von dieser verantwortbaren Lösung, wie Herr Seehofer das nennt, und bekommen die Menschen auf Lesbos von all dem etwas mit?
Dieses Spiel mit der Angst vor 2015 verwundert mich und schockiert mich eigentlich auch, wenn Horst Seehofer sagt, das Jahr 2015 wiederholt sich, sobald man eine Lösung für alle Menschen dieser Brandkatastrophe findet. Das ist fachlich so abseits der Realität, dass es schwer in Worte zu fassen ist. Wir hatten 2015 die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg nahe Europas. Wir haben jetzt Anfang März gesehen, dass es eben einige tausend Leute gibt, die leicht mobilisierbar sind aus der Türkei, aber dass da kaum jemand aus Syrien dabei ist, also dass sich das Jahr 2015 wiederholt. Angesichts einer Situation, in der die letzten drei Jahre jeweils unter 200.000 Menschen nach Europa kamen und es einfach nicht 1 Million Menschen gibt, die irgendwo auf gepackten Koffern sitzen und nur darauf warten, nach Europa zu kommen. Das ist eine falsche Analyse und in der Konsequenz muss sich aber natürlich auch die Realität, dass viele Menschen davor Angst haben, einbeziehen. Und ich denke, es wäre eine richtige Lösung zu sagen, wir bringen die Menschen ganz kurzfristig auf Passagierschiffen unter. Es gibt viele große Passagierschiffe mit tausenden Kabinen, wo man sie unterbringen kann. Das ist ein Signal an die Insel. Die Menschen sind würdig untergebracht, aber eben nicht in einem neuen Camp. Es ist auch ein Signal, wir wollen nicht länger auf dem Rücken dieser Menschenpolitik machen, sondern versuchen schnell eine Unterkunft zu finden. Und dann können wir politisch diskutieren, wie gehen wir mit den Menschen, den 27.000, die gerade auf den griechischen Inseln sind, um. Und wir können dann eben auch etwas sachlicher eine Lösung finden, weil sich wahrscheinlich nicht in 1-2 Tagen für alle diese Opfer der Brandkatastrophe eine Lösung abzeichnen wird, weil wir aber eben auch nicht verantworten können, nichts zu tun. Wir müssen jetzt etwas tun, aber das heißt Unterbringung auf Kreuzfahrtschiffen mit vielen Kabinen. Und von dort können wir dann eben weiter diskutieren und schauen, welche Mitgliedstaaten sind denn bereit, unter welchen Bedingungen sich am europäischen Asylsystem zu beteiligen, an der Evakuierung der Inseln zu beteiligen und wie kann man dort dann eine politische Lösung finden, die nicht in irgendeinem Chaos von 2015 endet, sondern die endlich mal anerkennt, dass Migration im 21. Jahrhundert in Europa eine Realität ist, der man sich stellen muss. Da kann man gutes Management machen, aber man wird mit irgendwelchen populistischen Reden und Angstmacher eben nicht viel erreichen. Ich finde auch, dass die Bürgerinnen und Bürger verdient haben, dass man dort sachlich darüber diskutiert und nicht mit irgendwelchen Scheinlösungen versucht, Menschen gegeneinander auszuspielen.
Informationen direkt von Lesbos waren das von Erik Marquardt. Nicht nur Griechenland fühlt sich seit Jahren mit den Flüchtlingen von Europa alleingelassen. Den Nachbarn auf der anderen Seite des Ionischen Meeres, den Italienern, geht es genauso. Seit Jahresbeginn sind in Italien 4-mal so viele Flüchtlinge und Migranten angekommen wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die Aufnahmelager sind überfüllt, die Furcht vor Corona-infizierten Migranten wächst. Gleichzeitig ist die Lage vieler schon in Italien lebender Migranten prekär. Darunter auch die, die von Deutschland wieder nach Italien abgeschoben wurden. Wie sieht es dort aktuell aus? Christine Auerbach meldet sich mit ihrer Reportage aus Rom.
Es ist Abend, 19.30 Uhr. Andrea Costa steht hinter 3 Klapptischen. Darauf eine große Plastikbox mit frisch gekochter Pasta, Bohnen und Tomatensauce. Mit einer großen Kelle verteilt Costa die Portionen auf kleine Plastikteller. Vor ihm drängen sich ungefähr 70 Männer. Sie haben alle dunkle Haut, kommen aus Ländern wie dem Sudan, Eritrea, Somalia, Gambia, Ghana oder aus Nordafrika. Freiwillige wie er haben die Pasta gekocht, sagt Andrea Costa. Jeden Abend und Morgen verteilt die Organisation Baobab Essen an die Migranten, die hinter der Bahnstation Tiburtina wohnen. Obwohl Wohnen nicht die Situation beschreibt, in der sie leben. Sie schlafen auf Pappkartons, auf einem Betonplatz hinter dem Bahnhof.
Wir versorgen hier Migranten, die frisch von den Booten kommen und in andere Länder weiter wollen. Sie sind hier 1 bis 2 Wochen. Andere sind hier schon seit Monaten, immer auf der Straße. Viele von denen waren in Flüchtlingszentren untergebracht. Aber weil Salvini die Aufnahmeeinrichtungen reduziert hat, sitzen sie jetzt auf der Straße. Dieses Leben frisst sie auf. Einige werden fast verrückt.
Immer wieder rasen Krankenwagen vorbei oder knatternde Motorräder. Stille gibt es kaum, Schatten auch nicht. Der Platz ist im Sommer auch abends noch so heiß wie ein Backofen. Schon immer gab es in Italien wenig Integrations- und Aufnahmeeinrichtungen. Während Matteo Salvini von der rechten Lega Innenminister war, wurden auch die meisten davon noch geschlossen. Dabei wären sie im Moment wichtiger denn je. Denn während der Corona-Krise ist, weitgehend ignoriert von der europäischen Öffentlichkeit, die Zahl der ankommenden Boote wieder gestiegen. Seit Anfang des Jahres sind fast 4-mal so viele Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die Aufnahmezentren auf Lampedusa und Sizilien sind hoffnungslos überfüllt. Die meisten der Boote kommen im Moment aus Tunesien, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist und die Wirtschaft durch die Corona-Maßnahmen schwer getroffen. Aber mit den Booten kommen nicht nur Tunesier an, sagt Luigi Patronaggio, Chef der Staatsanwaltschaft im Süden Siziliens.
Wir haben den Eindruck als Ermittler, dass sich eine neue Migrationsroute geöffnet hat. Aus Libyen und aus Ägypten werden Migranten gezielt nach Tunesien gebracht.
Eigentlich ist Patronaggio einer der prominentesten Anti-Mafia-Ermittler Italiens. Aktuell landen aber vor allem Akten in Sachen Migration auf seinem Schreibtisch. Bekannt geworden ist er als Gegenspieler des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini, als er gegen dessen Widerstand Schiffen von Nichtregierungsorganisationen erlaubt hat, in Sizilien anzulegen. Dass sich der Startpunkt für die Schiffe von Libyen nach Tunesien verschoben hat, liegt laut Patronaggio daran, dass nicht mehr Milizen in Libyen, die im Strudel des Bürgerkrieges stecken, die Überfahrten organisieren, sondern kriminelle Organisationen aus Tunesien. Diese arbeiten, nach Einschätzung des Staatsanwalts, hocheffektiv und seien in der Lage, in kürzester Zeit mehrere tausend Menschen nach Europa zu bringen.
In Tunesien werden diese Migranten von tunesischen Subjekten in die Hand genommen, die sehr gut umgehen können mit Fischerbooten, weil sie meist selbst früher Fischer waren, die es gewohnt sind, von Sfax oder Monastir nach Sizilien oder Lampedusa zu fahren.
Diese neue Generation von Menschenschmugglern sei besser ausgestattet als bisher und habe Boote, die sie mit Migranten unter Deck fast direkt an die Küste Siziliens steuern.
Es hat sich geändert, dass nicht mehr die Gummiboote aus chinesischer Produktion unterwegs sind, die Luft verloren, sobald sie aus den libyschen Hoheitsgewässern raus waren. Aus Tunesien legen Fischerboote ab, die kaum auffallen zwischen allen anderen, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind und die deswegen von Flugzeugen der Küstenwache, der Finanzpolizei oder von Frontex nicht leicht zu identifizieren sind.
An abgelegenen Stränden würden die Migranten von Bord gelassen. Viele versuchten, sich auf eigene Faust durchzuschlagen, würden aber häufig von der Polizei aufgegriffen. Eigentlich müssen die Ankommenden auch in Quarantäneeinrichtungen, denn die Angst vor eingeschleppten Corona-Infektionen ist groß. Doch auch die Quarantäneeinrichtungen sind überfüllt, zu eng, zu klein, zu heiß. In den vergangenen Tagen sind in ganz Italien deshalb immer wieder Migranten aus der Quarantäne geflohen. Ihre Bewachung wurde daraufhin verstärkt und inzwischen gibt es vor Lampedusa sogar ein extra Quarantäneschiff. Die neue Route über Tunesien, sagt Patronaggio, bringe aber noch ein zusätzliches Problem mit sich.
Die Tunesier machen zurzeit gemischte Zusammenstellungen. Es sind zum einen Menschen aus der Subsahara an Bord, die vorher in Libyen oder Ägypten waren. Zum anderen sind es Tunesier, die schon mal aus Italien abgeschoben wurden und Vorstrafen haben. Wir haben eine beträchtliche Zahl von Personen festgenommen wegen illegaler Wiedereinreise nach Italien.
Zwischen 20% und 30% der Tunesier, die über die neue Flüchtlingsroute nach Sizilien kämen, sagt Patronaggio, hätten Vorstrafen, vor allem wegen Drogenhandels und Eigentumsdelikten. Das alles gibt rechten Politikern wie dem Lega-Chef Matteo Salvini und der Migrationsdebatte im Land neuen Aufschwung. Salvini beschuldigt die Regierung, die Ankunft der Boote nicht zu verhindern. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hält dagegen und verspricht:
Wir können nicht zulassen, dass man illegal nach Italien einwandert und dass die Opfer, die die Italiener im Kampf gegen das Coronavirus geleistet haben, durch Migranten zunichte gemacht werden, die sich der medizinischen Überwachung entziehen. Wir müssen hart und unbarmherzig vorgehen und wir müssen Abschiebungen verstärken.
Außerdem hat Rom wieder einmal die EU um Unterstützung gebeten, damit Migranten endlich besser auf verschiedene EU-Länder verteilt werden können. Eigentlich hatten sich schon 2019 im sogenannten Malta-Abkommen verschiedene EU-Länder darauf geeinigt, Migranten aufzunehmen, darunter auch Deutschland. Die Verteilung klappt aber bis heute nicht. Der prominente Staatsanwalt Luigi Patronaggio wünscht sich, dass Europa mehr tut für die Lebensgrundlage der Menschen in ihren Heimatländern. Er sagt:
Für Fischer ist der Menschenschmuggel deutlich attraktiver als die Fischerei.
Nach den Erkenntnissen Luigi Patronaggios bezahlen auf der neuen Migrationsroute Menschen aus der Subsahara rund 2000 Euro, um nach Italien zu kommen. Tunesier rund 1000 Euro. Reguläre Wege nach Europa, so ein weiteres Plädoyer des Anti-Mafia-Staatsanwaltes, würden nicht nur bessere Kontrollen ermöglichen, sondern den kriminellen Organisationen ihre Geschäftsgrundlage entziehen. Das sagt auch Andrea Costa, der Chef der Organisation Baobab. Er meint damit vor allem aber auch die kriminellen Organisationen im eigenen Land. Denn mit den Migranten, die oft ohne Papiere und ohne Perspektive im Land sind, wird in Italien ordentlich Geld gemacht. Viele von ihnen arbeiten zum Beispiel auf den Obst- und Gemüsefeldern im Süden des Landes.
Das ist nahe an der Sklaverei auf manchen Feldern. Sie bekommen 8 Euro und pflücken dafür 12 Stunden am Tag die Tomaten, die wir dann auf der Pizza essen.
Wer von Baobab Unterstützung haben will, der muss sich an Regeln halten. Das macht Andrea Costa an diesem Abend noch einmal allen Migranten in einer kleinen Ansprache klar. Euer Platz muss sauber bleiben. Die Polizei soll keine Gründe bekommen, eure Schlafplätze zu räumen. Und behandelt die Freiwilligen mit Respekt. Das Potenzial für Frustration und Auseinandersetzungen ist hoch, wenn die Chancen weiterzukommen oder Fuß zu fassen niedrig sind. An den Menschen, die bei der Essensausgabe von Baobab anstehen, wird außerdem schnell klar, dass jetzt in der Öffentlichkeit zwar viel über die neuen Migranten aus Tunesien gesprochen wird, die Situation derer, die schon seit Jahren in Europa sind, aber genauso ungelöst ist. Einige der Migranten, die Baobab versorgt, haben inzwischen eine jahrelange Odyssee hinter sich, die immer wieder in Italien endet, sagt Julia Rompel, eine der Helferinnen. Sie ist in Deutschland geboren und lebt in Italien.
Wir haben eine riesengroße Anzahl an Migranten, die von Deutschland abgeschoben wurden und wieder nach Italien geschickt wurden, weil die halt hier die Fingerabdrücke haben. Und die haben hier überhaupt keine Unterkunft, keine Arbeitsmöglichkeiten, alles, also gar nichts. Sie sind einfach irregulär. Er spricht sehr gut Deutsch. Er hat 2 Jahre in Deutschland gelebt.
Wo warst du in Deutschland?
Im Main-Tauber-Kreis.
Im Main-Tauber-Kreis, okay. Ja,
Baden-Württemberg. Ich habe 4 Jahre in Deutschland. Ich bin arbeiten, Schule machen. Aber jetzt komme ich in Italien.
Vor 1 Jahr und 6 Monaten war das. Seitdem schläft er auf der Straße.
Ich komme aus Gambia. Ja, ich schlafe hier immer. Die Polizei kommt jeden Tag. Das ist schwierig. So, das ist ein Problem. Ja.
Für die meisten Migranten ist Italien nur Zwischenstation. Sie wollen weiter nach Frankreich, Deutschland oder in die Schweiz. Aber wegen des Dublin-Abkommens, das festlegt, dass jeder Migrant in dem Land Asyl beantragen muss, in das er als erstes in Europa gekommen ist, müssen viele zurück nach Italien.
Deswegen stecken sie halt in Italien fest. Und das ist ein Leben, das halt nie beginnen kann.
Immerhin zeichnet sich jetzt eine Verbesserung für die Migranten ab. Die Regierungsparteien haben angekündigt, einige der Vorschriften zurückzunehmen, die der frühere Innenminister Salvini eingesetzt hat. So sollen unter anderem die Millionenstrafen fallen, mit denen Schiffe von Hilfsorganisationen belegt werden sollten. Auch das Aufnahmeverfahren soll wieder ausgebaut werden und Asylbewerber wieder die Möglichkeit bekommen, sich behördlich zu melden. Das alles würde auch die Arbeit von Hilfsorganisationen wieder erleichtern. Aber der Chef von Baobab, Andrea Costa, bleibt skeptisch. Für ihn ist das Flüchtlingsthema eines, mit dem die Politik gut von den wirklichen Problemen in Italiens ablenken kann. Marode Brücken, kaputte Autobahnen, schwache Wirtschaft. Er ist sich sicher:
Die Migration ist nicht ein Problem. Die Migration ist ein Thema. Das, wenn es nicht governiert wird, wird ein Problem.
Die Einwanderung, sagt er, sei kein Problem, sondern einfach ein Thema. das erst dann zum Problem wird, wenn man sich nicht darum kümmert.
Neue Routen, alte Probleme. Italiens Migrationspolitik. Christine Auerbach berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.